herzlich willkommen zum Uncast, Folge Nummer 101. Jawohl, das ist eine digitale Folge, ne? Binär, 101. Ach, das ist schön, ne? So geekig. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich weiß es nicht. Aber die Woche gab's auf jeden Fall ganz interessante Sachen. Und ich komme gleich mal zum Kern, und zwar zu den Themen Playbooks ist in Deutschland gestartet und Google Plus und Android, ein Gedanke nach dem Facebook Apple, ins Bett gehen, ich weiß nicht. Gut, also aber erstmal Playbooks in Deutschland. Haben wir lange drauf gewartet, ja. Doch, ich dachte, es passiert schon nicht mehr. Ja. Bücher, E-Books in Deutschland jetzt erhältlich von Google. Über den ganz normalen Play Store, wo auch die Android-Apps zu kaufen sind. Dort ist jetzt ein einfach neuer Bereich hinzugekommen. Das habt ihr sicherlich alle schon gesehen. Es war nämlich schon am Anfang der letzten Woche aufgetaucht. Und da kann man jetzt eben Bücher kaufen. Die Preise sind natürlich, naja, da kann Google nichts machen. Ja, in Deutschland gibt es halt Buchpreisbindung auch für E-Books. Der Unterschied ist natürlich nicht der, dass es jetzt der gleiche Preis haben muss wie die gedruckten Ausgaben, sondern der Verlag legt die Preise eben fest und kein anderer Online-Shop darf diese Preise eben unterbieten in Deutschland. Also Wettbewerb gibt es natürlich dann eben nicht. Anders bei den englischsprachigen Büchern, da hat eben Google die Möglichkeit, die Bücher zu günstigeren Preisen anzubieten. Günstiger beispielsweise als Amazon. Ja. Amazon ist ja hier der Hauptkonkurrent erstmal mit dem Kindle. Ich hatte früher EPUB benutzt. Das war mir alles viel zu umständlich. Ja. Und da habe ich einfach geswitcht auf den Amazon Kindle. Da gibt es eben die Software für jedes Android-Gerät. Und man kann auch die Bücher im Web lesen. Und genau das bietet jetzt eben Google auch. Als EPUB-Format kann man die Bücher herunterladen. Und zwar alle Bücher, nicht wie es fälschlicherweise mal kurzzeitig in den Medien hieß. Man kann alle Bücher als EPUBs herunterladen mit dem Adobe DRM-Format entsprechend. Wenn es kein geschütztes Buch ist, wie beispielsweise die kostenlose klassische Literatur, die hat dann auch kein DRM. Also im Gegensatz zum Kindle, wo auch die klassischen Werke mit einem, auch wenn sie kostenlos sind, mit einem DRM versehen werden. Das ist eben nicht der Fall bei den Playbooks von Google. Also das ist wieder mal ein Vorteil, sehr schön. Das Angebot ist noch etwas mau. Ich weiß, das ist auch nicht Googles Schuld. Die Verlage müssen natürlich da die Bücher auch freigeben, dass Google die auch verkaufen kann. Das englischsprachige Angebot könnte aber auf jeden Fall größer sein. Also es kann nicht sein, dass man, so wie ich das eben Ende der Woche gesehen habe, ich kann nochmal schnell schauen, es kann nicht sein, dass ich ein Buch, zum Beispiel Public Parts von Jeff Jarvis, nicht bei uns kaufen kann. Das geht überhaupt nicht. Ich muss mal gucken, dass mir jetzt ein Wolf rät und das hat sich schon alles geklärt. Nein, es ist tatsächlich nicht ein einziges Buch von Jeff Jarvis zu finden. Jeff Jarvis ist Professor an der Universität New York und auch sehr, sag ich mal, beliebt in Journalistenkreisen. Er ist so sozusagen eine Ikone von dem Übergang von den alten zu den neuen Medien. Ja, und wer ihn zum Beispiel mal hören will, der kann This Week in Google auf twit.tv, größter Podcast-Sender, Netcast nennen die das auch. größte Netcast-Seite, die es gibt, da kann man den dann auch hören. Twig This Week in Google macht er mit, zusammen mit Leo Laporte. Also, das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Es gibt noch viele, viele andere. Was mir auch aufgefallen ist, sind, dass die Preise etwas teurer sind als die Preise bei Amazon. Und man kann das schönreden, man kann das wieder rumdrehen, aber nein, die Preise dürfen meiner Meinung nach nicht teurer sein als bei Amazon. Vielleicht sogar im Gegenteil. Amazon hat sein E-Book-Geschäft sehr stark etabliert. Bei uns vielleicht noch nicht so stark wie in den USA, aber dennoch sehr stark etabliert. Und da kann es auf jeden Fall nicht sein, dass ein Newcomer, das jetzt nochmal natürlich im Google mit seinen Playbooks ist, da teurer ist. Wenn auch bei den meisten Büchern nur unwesentlich teurer, so lässt es doch einen faden Beigeschmack. Ich habe allerdings auch schon Bücher entdeckt, die weitaus teurer waren als eben die Amazon-Version. Ja. Also beispielsweise habe ich jetzt gesehen, das Practical Guide to Ubuntu Linux, ja, kostet bei Google 27,45, bei Amazon nur 23,76. Alles mit Steuern. Linux for Dummies ist zum Beispiel bei Amazon etwas teurer, aber halt eben nicht in dem Ausmaß. 18,99 bei Google, 19,63 bei Amazon. Clamp in Context, das Buch kostet beispielsweise 14,97 bei Google und 14,40 bei Amazon. Durchweg sind die meistens etwas teurer bei Google als bei Amazon. Das ist der Trend auf jeden Fall, was ich eben sehr, sehr schade finde. Dann nochmal, um es nochmal kurz zum Reißen, also bei den Büchern, die eben im Angebot fehlen, ich rede jetzt natürlich von den englischsprachigen Büchern, die ich allerdings auch eben erwarte. Google hat ein großes englischsprachiges Angebot bei den Büchern, aber da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Beispielsweise kann man eben diese Jeff Jarvis Bücher nicht finden, die man alle in Deutschland bei Amazon kaufen kann, ja, also für den Kindle. Auch keine Bücher von, oder so, zum Beispiel das berühmte Buch God's Delusion, oder God Delusion von Richard Dawkins, nicht verfügbar, auch nicht Christopher Hitchens God is Not Great. Beides gibt es auf Amazon für einen guten Preis und in Playbooks sind noch nicht mal vorhanden. Sehr, sehr schwach. Also da muss Google auf jeden Fall noch weitermachen. Was auch noch ins Auge fällt, Amazon hat viele, viele Bücher von unabhängigen Autoren für 99 Cent oder weniger. Haben auch viele Angebote sogar von kostenlosen Büchern immer mal wieder. Jetzt zum Beispiel zur EM, ja, bietet Amazon, ich glaube, an den Spieltagen, wo die deutsche Mannschaft spielt, drei Bücher kostenlos zum Download an. Und also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden. Wichtiger als die kostenlosen Bücher sind eben die Bücher von unabhängigen Autoren. Weil da wird oftmals für wenig Geld super tolle Literatur gebracht und das sind richtig erfrischende Sachen dabei, vor allem auch viel besser als die von den großen Autoren. Und da ist eben bei Google so gut wie gar nichts vorhanden momentan. Gut, man muss bedenken, zumindest in Deutschland ist er ja gerade irgendwann erst gestartet. In den USA ist er allerdings schon ein bisschen länger zu haben und deswegen hätte ich da erwartet, dass das noch ein bisschen mehr ist. Die Software selbst zum Lesen, die ist eigentlich tadellos. Das Einzige, was man da vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass eine Notizfunktion fehlt, die übrigens in der Webversion vorhanden ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Notiz, also das Buch lese im Browser, auf dem Desktop, dann kann ich hier eine Notiz hinzufügen, kein Problem, kann die dann auch lesen, schön. Diese Notiz ist aber auf der mobilen Version auf Android überhaupt gar nicht vorhanden. Und dort kann ich auch keine anlegen. Also diese Funktion, die ist dort überhaupt nicht aufzurufen. Ansonsten bei der Software an sich, die hier vorhanden ist dann für Android, sind alle Funktionen, die man eben braucht. Dabei, man kann in der App auch die Helligkeit einstellen, was sehr schön ist. Die natürlich die Fontgröße, ja, einen Zeilenabstand beispielsweise. Man kann auch umschalten, Tag-Nacht-Ansicht. Ja, also das heißt weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Font zum Beispiel zu verändern etc. Also die Funktionen sind in Ordnung, alle Grundfunktionen sind prinzipiell vorhanden. Die Bücher werden grundsätzlich online gelesen. Das hat einen großen Vorteil. Wenn man ein Buch kauft, ist es sofort auf allen Geräten verfügbar, inklusive Browser, Handy, Tablet oder was man sonst noch hat, ist sofort alles verfügbar. Ja. Außer natürlich die E-Reader, die mit dem EPUB selbstständig gefüttert werden müssen. Da muss es nun natürlich über die Adobe Digital Edition gehen. Furchtbar, das Teil. Aber ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Android-Gerät hat oder das übers Web macht, da ist die Software dann eben vorhanden, dass eben alles wunderbar funktioniert. Ich glaube, es gibt auch eine iPhone- und iPad-Version, wenn ich das richtig weiß. Also zählt auch das da, wenn man es gekauft hat, überall vorhanden. So wie man das von der Kindle-Software eben gewohnt ist. Super. Vielleicht bringt ja auch Google mal einen Hardware-Reader raus. Ja, machen sie sowieso. Das wissen wir alle schon. Ja. Ende des Jahres spätestens kommt das Google-Tablet. Vielleicht hören wir schon nächste Woche was bei der Google I.O. darüber. Und das wird dann eben auch der E-Book-Reader von Google sein. Ansonsten kann man dann auch jedes beliebige andere Tablet nehmen, vorzugsweise 7 Zoll. Das ist ein gutes Format für eben E-Books zu lesen. Übrigens nicht nur gedruckte Bücher kann man da abrufen, sondern auch einige wenige Manga. Allerdings muss auch hier die Software auf dem Android-Gerät auf jeden Fall noch deutlich verbessert werden. Zum Beispiel ist ein Zoomen nicht möglich und es wird nicht die gesamte Bildschirmgröße ausgenutzt, um die Bilder, also im Prinzip die abgescannten Seiten anzuzeigen. Das ist natürlich auch schade. Aber ansonsten kann man da nicht meckern. Wer das Buch dann natürlich offline lesen will, das kann ja sein, dass man irgendwo hingeht, wo man eben keinen Online-Empfang hat, das ist kein Problem. Man setzt das Häkchen auf Available Offline und dann wird das Buch heruntergeladen komplett und man kann es überall lesen, auch ohne Online-Verbindung. Ich finde es sehr schön, dass es so gemacht wurde, denn wenn man sich zum Beispiel von unterwegs her ein Buch kauft, ja, manchmal mit dem Zug oder was, und dann sieht man ein tolles Buch und das kauft man und dann wird es komplett heruntergeladen. Bei Texten ist das wohl kein Problem, ja, sei denn man hätte vielleicht nur GPRS gerade als Empfang. Aber wenn zum Beispiel viele Bilder im Buch sind, dann kann das schon ziemlich groß sein. Ja. Und so kann man dann eben, wenn man das Buch also nicht drauf hat auf dem Gerät, kann man trotzdem das starten. Es wird immer nur so ein paar Seiten nachgeladen, so dass man es dann eben sehr komfortabel lesen kann und nicht auf einmal, weil man jetzt ein Buch gekauft hat, hier was weiß ich, stundenlang warten muss, bis das Buch heruntergeladen wurde. Ja, übertrieben gesagt jetzt. Dann kann man eben auch daheim zum Beispiel, wenn man Wi-Fi ist und das kann man sich das dann herunterladen. Ich selbst mache eigentlich das alles online, nur das aktuelle Buch, was ich gerade lese, das klicke ich dann Available Offline an auf dem Tablet, weil ich im Tablet keine Karte drin habe. Und wenn ich dann natürlich mit dem Tablet unterwegs bin, dann muss ich ja auch das Buch weiterlesen können. Dann muss ich das offline also verfügbar machen. Im Handy mache ich das überhaupt nicht. Da bleibt es einfach immer online verfügbar. Ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, die Übertragung auf andere Hardware, außer jetzt Android-Geräte, also sprich jeder beliebiger EPUB-Reader, der eben das Adobe DRM-Format kann, ist schön, dass man das machen kann. Die Übertragung ist halt natürlich genauso katastrophal, so wie es eben auch der Grund warum ich eben das EPUB-Format dann nicht mehr weiter genutzt habe und die ganzen Online-Shops wie zum Beispiel für den OYO von Thalia oder eben Libri etc., weil mir das ist einfach zu viel Stress. Es ist einfach viel zu viel Stress. Ich bin ein fauler Mensch, ja, was das anbetrifft. Wenn ich was kaufe, dann klick und dann möchte ich das haben. Basta. Da möchte ich mir noch riesen Kopf zerbrechen. Dann muss ich wieder auf so eine Notpartition Windows booten, um diese komische Adobe Digital Edition zu laden. Dort muss ich es dann übertragen auf den einzelnen Reader. Und das ist alles einfach viel zu aufwendig. Hier mache ich Klick und ich kann sofort auf allen Geräten lesen, so wie es auch beim Kindle der Fall ist. Das ist das Tolle daran. Aber man kann es eben, und das ist der Unterschied zum Kindle, man kann es eben mit seinem EPUB-Reader lesen. Und ich kann das natürlich auch verstehen. Ich habe jetzt auch den Oyo quasi, der liegt jetzt hier rum und wird nicht mehr benutzt. Der wird jetzt natürlich auch wieder reaktiviert werden. Ja. Wenn ich dann irgendwann mal Muse habe, dann mache ich das auf den E-Book-Reader und dann kann ich auch mit dem lesen quasi, ja. Wenn es erforderlich ist. Also, es ist schon schön, dass das Google jetzt so quasi so diese Brücke geschlagen hat, EPUB und den Komfort vom Kindle zusammengelegt hat. Das ist was Gutes und nur so funktioniert, nur so geht's. Wie das jetzt ankommt, das bleibt natürlich abzuwarten. Im Gegensatz zum Kindle kann man immer noch nicht bei uns mit Bankeinzug zahlen, sondern braucht immer noch eine Kreditkarte. Wenn man allerdings T-Mobile oder Vodafone Anschluss hat, ich glaube O2 geht mittlerweile auch, E-Plus ist der Einzige, der es noch nicht macht, da kann man wohl schon, ich habe es noch nicht auf allen Netzen ausprobiert, da kann man aber, zumindest im Vodafone-Netz ging es bei mir schon mal, kann man auch die Bücher wie die Apps kaufen über die Telefonrechnung und dann hat sich das zumindest mal erledigt mit den Kreditkartenproblem, die offenbar in Deutschland immer noch herrschen. Da verkneife ich mir jetzt einen Kommentar dazu. Generell ist es halt so, eine Firma sollte möglichst viele Zahlungswege anbieten, damit eben die Leute keinen Stress haben. Ja, darauf kommt es an. Stress, Leute. Ja, Stress. Das ist, wie gesagt, auch der Grund mit dem EPUB gewesen. Der Verbraucher, der Kunde ist faul. Der gibt Geld aus, ja, und dann hat er keine Lust, noch Stress dazu zu haben, weil er Geld ausgegeben hat. Nix da. Und wenn man sich schon entschließt, Geld auszugeben, dann muss man das verdammt nochmal mit allen Zahlungsmitteln machen können, die zur Verfügung stehen. Ja. Also das ist klar. Ja. Gut, also Google hat's geschafft, hat den Playbooks veröffentlicht im Play Store, jetzt verfügbar. Und ich hoffe, dass es da noch bald weitergeht mit Play Movies und mit Play Music, auch hier in Europa dann. Hoffentlich wird das mal was. Das andere Thema, jetzt habe ich schon ziemlich lange mit dem Thema rumgeritten, aber es war auch eine besondere Mitteilung, ja, besonderer Anlass, finde ich. Das hat mich sehr gefreut. Ein anderes Ding ist ja Google Plus und Android. Da habe ich mir mal einen Gedanken gemacht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen letzte Woche. Facebook und Apple, die sind jetzt große Freunde. Ja, Apple bindet Facebook ganz groß ein, hat sich auch von den Google Maps verabschiedet auf iOS. Man sieht also ganz klar, dass hier Apple auf Konfrontationskurs geht und eben auch den größten Konkurrenten im Social Network Bereich für sich gewinnt, ja, sozusagen. Facebook und Apple sind zusammen im Bett, ja, und Google Plus und Android sind zusammen im Bett. Ja, muss man so zu sagen. Es ist natürlich die Frage, kann man als Android-User überhaupt noch Facebook guten Gewissens nutzen nach der Ehe mit, naja, Ehe ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, nach der Liaison mit Apple. Ist ideologisch gesehen ist es ja sowieso zweifelhaft. Ja. Vom praktischen Nutzen her wird sich wahrscheinlich erstmal gar nichts ändern. Also, naja. Außer dass vielleicht jetzt noch mehr Apple-User, ja, bei Facebook zugange sind und mit den entsprechenden Reaktionen dann zu rechnen ist, ja, wenn eben Android-Postings erscheinen, vor allem wenn man diese public macht, also öffentlich macht. Also was muss man wissen? Hat Apple einen jetzt dann, wenn man Facebook nutzt, trotzdem, dass man Android-User ist? Interessant wird sein, da empfehle ich auch mal die aktuelle Ausgabe vom This Week in Google zu hören. Da wurde es nämlich auch mal angesprochen, was das nämlich im Prinzip bedeutet. Facebook und Apple haben beide sehr viele Daten. Apple hat die Kreditkartendaten von sehr, 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 sehr vielen Menschen. Facebook hat die sozialen Daten von sehr, sehr vielen Menschen. Wenn diese zusammen quasi gebracht werden, diese Informationen sozusagen, dann ist das schon ziemlich heftig. Man muss auch sagen, durch dieses volle Setzen von Apple auf Facebook hat da Facebook, finde ich, so einen Status wie, das ist der Apple-Dienst, das ist das Social Network von Apple. Ja. Und jetzt kann man mal abwarten, wie sich das dann entwickelt, ob man davon etwas spürt oder nicht. Ja. Allerdings ist es wirklich eine rein prinzipielle Frage, ob man eben als Android-Nutzer nicht sowieso lieber auf Google Plus schielen sollte, weil gerade was Google und Android anbetrifft, ist natürlich Google Plus eine wahre Fundgrube, ganz im Gegensatz zu Facebook. Das hängt natürlich auch klar daran, dass eben Google Plus ein Google-Dienst ist, ja. Und Facebook ist jetzt ein Apple-Dienst. Bisher war es ja immer neutral, scheinbar. Das ist natürlich jetzt vorbei und dennoch findet man eben zum Beispiel, gerade wenn man Fragen oder Hilfe sucht bei Google Plus, viel mehr Leute, wenn es eben um Google oder Android-Themen geht. Das liegt halt in der Natur der Sache. Deswegen ist die grundsätzliche Überlegung, Google Plus und Android passt. Ja, Facebook und Apple passt jetzt auch. Und tja. Also ich habe mich für das Gespann ja schon längere Zeit entschieden, was aber nicht heißt, dass ich bei Facebook gar nichts mehr mache. Ja, das muss ich zu meiner Schande auch gestehen, weil ich habe halt immer noch ein paar Bekannte, die nicht auf Google Plus gehen wollen, warum auch immer. Und jetzt bleibt dann natürlich auch nicht viel anderes übrig. Ja, so ist das. So ist das. Wenn nur die richtigen Leute irgendwo sind und nicht weggehen, ja, dann hat man eben ein Problem. Aber das ist dann auch umso wichtiger, dass man eben seinen Google Plus Account in den Vordergrund stellt. Ja, nur so kommen immer mehr Leute dann auch auf die Google Plus Plattform. Kann man sich nicht beschweren bei den Zuwachsraten, die Google Plus momentan hat. Das ist absolut fantastisch. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Presse schreibt, floriert Google Plus unglaublich. Den Social Network muss die Presse mir mal zeigen, die innerhalb von so kurzer Zeit so viele Nutzer hinzugewonnen hat. Das gibt's nämlich. Das gab es bisher nämlich noch nicht in dieser Wachstumsrate. Ja. Also, Google Plus und Android gegen Facebook und Apple. Yeah. The new war has begun. Schickt die Android in die Schlacht. Oh nee, halt. Nee, ich bin nicht bei der Föderation. Damit gibt's News. Und zwar, Amazon ist angeblich kurz vor dem Start des App Stores in Europa. Noch ist es nur ein Gerücht, ja, aber auf Heise habe ich es gelesen. Und das, was momentan abläuft, könnte tatsächlich darauf hindeuten, dass der App Store bei uns jetzt endlich mal startet. Ja. Wer das noch nicht ganz überblickt, weil es eben in Deutschland ziemlich untergegangen ist, das Thema. Amazon hat ja in den USA einen eigenen App Store, so als Konkurrenz zu dem Play Store, wie der jetzt heißt. Damals Android Market eben. Und ja, Und jetzt war eben die Frage, warum kommt es in Deutschland nicht raus? Es gab immer wieder Gerüchte, zum Beispiel wegen dem Namen, weil sie es nicht riskieren wollen, hier ein Verfahren an den Hals zu kriegen, wegen dem Namen App Store, weil der ja auch von Apple genutzt wird für seinen App Store. Ja. Und tja, jetzt ist die Frage, ne? Was ist da? Na, was anderes könnte es bedeuten, nämlich, dass der Kindle Fire vielleicht in Europa auch bald startet, das Tablet von Amazon. Das wäre logisch, denn Google bringt sein Tablet jetzt raus, sein 7-Zoll-Tablet, quasi die direkte Konkurrenz zu dem Kindle Fire. Und dann wird auch Amazon als Konkurrent gesehen, wie jetzt auch eben durch den Start von dem Playbooks. Und da bahnt sich was Großes an, würde ich mal sagen. Kommt der App Store? So schlecht wäre das gar nicht, weil der App Store bietet zum Beispiel, zumindest in den USA, jeden Tag eine kostenlose App zum Download. Negative Punkte gibt es auch. Man muss den App Store drauflassen und es wird öfters geprüft anhand von einem DRM. Und wenn man den App Store eben herunterschmeißt oder eben längere Zeit offline ist, dann kann es passieren, beziehungsweise beim ersten ist es auf jeden Fall so und beim zweiten kann es passieren, dass dann das Programm nicht mehr funktioniert. Also, es hat alles seine guten und schlechten Seiten. Generell ist der Amazon App Store allerdings sehr, sehr gut aufgebaut, übersichtlich und es wäre durchaus eine Bereicherung für Europa, wenn er auch denn hier starten würde. Aber naja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich sich dann bewahrheitet, denn bisher hat Amazon Deutschland seinen Hintern überhaupt nicht rumbekommen. Und hallo, wo ist der Cloud-Dienst von Amazon? Hallo, Cloud-Dienst? Hallo, Cloud-Music? Hallo, was ist los? Schneller, Amazon Deutschland, schneller. Wir sind auch noch da. Ja, dann ein Schirm mit Booster und Solarzellen zum Aufladen. Ich habe vor kurzem gerade geschaut, ob ich kein Aufladegerät bekomme für die Akkus mit Solarzellen, weil als ich also gemerkt habe, gerade im beim Cachen jetzt ist es einfach so, dass ich mehr Akku brauche, ja. Und bevor ich jetzt eine Batterie voll mit, also eine ganze Sammeltasche hier mit Akkus rumschlepp, da schleppe ich lieber Trackables mit rum, aber bevor ich die jetzt halt mit rumschleppe, möchte ich dann doch lieber ein Gerät, das unterwegs zum Aufladen des Handys geeignet ist und das dann eben vorzugsweise mit Solarzellen, dass ich das Gerät selbst auch wieder auflade, beziehungsweise dass ich das Teil zum Beispiel auf den Rucksack schnallen kann, das Android-Handy dran per USB-Kabel und dann wird es geladen, zack. Ich bin da ganz nah in der Sonne, mir brennt bald der Kopf weg hier und dann kann auch die Sonne hier mein Android aufladen. Das habe ich jetzt erst nochmal zurückgestellt und hoffe darauf, dass der Schirm, der jetzt gezeigt wurde von Vodafone, ja, dass der auch bei uns bald herauskommt. Denn der hat Solarzellen integriert und einen Verstärker für das Signal. Also tatsächlich ein Signal Booster und Solarzellen integriert. Damit kann man nicht nur sein Handy eben aufladen, sondern eben auch noch den Empfang verbessern. Das ist wirklich kein Scherz und ich bin begeistert. Ich würde das Teil auf jeden Fall machen. Und ja, verdammt, ich würde sogar beim Cachen mit einem Sonnenschirm rumrennen. Ja. Das wär's doch, oder? Dann bin ich schon von weitem aus zu sehen, ja. Ah, hier kommt Rio, the Sun Cacher, yeah. Nein, ich brauche das Teil wirklich unbedingt. Ich brauche das, ja. Und hier, wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, in der Tat, ne, der Schirm im Regen, ja, da ist ja halt nicht so viel Sonne normalerweise, ne, dann kann man es tatsächlich als Sonnenschirm nutzen. Hier liegt zum Beispiel auf dem Bild, ich habe den Artikel auch verlinkt, ein wunderhübsches blondes Girl, ja, neben dem roten Vodafone-Schirm, ja, vor einem Zelt und benutzt es halt als Sonnenspender, ja, und da kann sie dann texten ohne Ende und ja, sonstige Verabredungen treffen. Also ich meine das jetzt wirklich vollkommen ernst. Ich würde den Schirm sofort kaufen und ich würde auch einiges dafür hinblättern. Ich hoffe, dass der bei uns rauskommt. Ich habe noch nicht allzu viel Hoffnung, weil solche Sachen gibt es zum Beispiel in Japan schon geraume Zeit und erfreuen sich dort großer Beliebtheit, weil Akkuprobleme gibt es nicht nur bei uns, nein, sie gibt es auch in Japan. Nur dort haben die Leute das schon gelöst. Bei uns, ja, möglicherweise scheitert es an der Akzeptanz, aber egal, die sollen das rausbringen, dann zahle ich auch gerne mal 200 € für den Schirm. Aber das Ding brauche ich. Das Ding ist Gold wert. Das kann man in Gold nicht aufwiegen. Ja. Wahnsinn. In 3 Stunden kann man damit das Gerät, ein normales Durchschnittshandy, eben komplett aufladen. In 3 Stunden. Sehr schön. Und ja, nach einem Signalverstärker. Leute, das Ding und Geocachen. Ja. Ich schreibe einen Bericht. Ich braucht das Ding sofort auf der Stelle. Vodafone, schickt mir eins. Schickt mir eins oder ich kauf's euch ab. Ich komme in die Zentrale gefahren. Ich hol's ab und bring euch Money, Money, Money mit. Ich will das Teil haben. Also, was gibt's noch? Ich spreche das jetzt wahrscheinlich total falsch aus. Der Aviary Foto Editor ist jetzt auch als Standalone-App verfügbar. Der hat sich bisher als Plugin in verschiedenen an verschiedenen Stellen als ziemlich nützlich erwiesen und jetzt gibt es eine Standalone-App dafür. Es sieht wirklich schön aus, was man hier machen kann. Vorsicht ist allerdings geboten. Es gibt sogenannte Effekt-Packs, die werden mit einer sogenannten In-App Kauffunktion hinzugefügt und das ist, naja, also wenn man so einen Fotoeditor hat, dann könnte man doch einfach den Fotoeditor in einer, was weiß ich, Premium-Version anbieten, wo eben dann alle Filter und so weiter drin sind. Stattdessen wird halt jetzt eine Grundversion kostenlos angeboten und dann kann man sich eben solche Packs dazu kaufen. Zum Beispiel ein Crunch-Pack gibt es, ein Nostalgia-Pack, Viewfinder, naja. Also auf jeden Fall, es ist ein guter Ansatz. Vorsicht eben mit dem In-App-Kauf. Ja. Allerdings wer schon Ice Cream Sandwich hat, der sollte das sich eben nochmal genau anschauen, weil die meisten Funktionen, die meisten Standardfilter sind zum Beispiel eben bei ICS eben drin. Und damit ist das Programm eigentlich überflüssig. Dennoch ist es eine schöne Fotobearbeitungssoftware, die man vielleicht auch für das Tablet ganz gut benutzen kann, um eben seine Fotos dann dort nochmal schnell zu bearbeiten, bevor man das eben hochlädt. Dann gibt es noch Nachricht für Samsung Galaxy S in den USA, dem Verkauf steht dort nichts mehr im Wege. Die Richterin, die Zuständige, hat keine Zeit für sowas. Der Apple-Antrag ist erstmal auf Eis gelegt. Nicht aus der Welt, sondern auf Eis gelegt. Apple wollte ja den Verkaufsstart von dem S3 verhindern, weil ja ein Verfahren schon läuft, wo angeblich die gleichen Patente verletzt werden sollten. Und da hat die Richterin gesagt, also wenn Apple dies monieren möchte, dann muss es in einem gesonderen Verfahren gemacht werden, beziehungsweise mit einem anderen Gerichtstermin. Das kann nicht eingeflochten werden oder ausgeweitet werden jetzt auf dieses neue Samsung Galaxy S3. Das geht nicht. Und deswegen ist der Apple-Antrag jetzt erstmal abgeschmettert, also auf Eis gelegt, aber nicht verhandelt. Das heißt, er ist nicht abgewiesen worden. Der kann dann noch zu einem späteren Zeitpunkt zum Tragen kommen, wenn es eh keinen mehr interessiert, weil das Gerät dann eben schon lange gestartet ist. Gute Richterin, sehr gut, hat den Patenttrollen wie Apple halt da einen Riegel dann vorgeschoben. Hoffentlich macht das Schule, dass eben solche Patenttrolle nicht einen Verkaufsstart von einem Gerät verhindern können, obwohl da ja noch gar nichts entschieden ist. So, NFC-Chips, das war so ziemlich das das unnützeste Ding im Moment, die unnützeste Funktion. Und das zu Unrecht, weil eigentlich ist das eine ganz super tolle Sache mit diesen, mit der NFC-Funktionalität. Nur dieses Tab, was da jetzt, also dieses Tappen, ja, was da zum Beispiel jetzt das Galaxy Nexus hat oder auch das Samsung S3, ja, dass man da zum Beispiel Daten von Handy zu Handy beim Berühren übertragen kann. Also das ist ja ganz schön und gut und es zeigt, dass es funktioniert, ja. Mit dem Appen Google Nexus geht es auch mit dem Kaufen in den USA natürlich nur mit an wenigen Stellen mit dem mit so einem NFC-Pad, wo man dann das Handy drauflegt und dann kann man damit bezahlen. Nur jetzt hat Samsung was richtig Geniales gemacht, nämlich jetzt wird NFC für den Privatnutzen richtig interessant. Die verkaufen solche Tactiles, nennt sich die. Ja, das sind RFID-Chips und die kann man programmieren, beziehungsweise das Handy, je nachdem, wie man das sehen will. Und wenn man dann eben so einen Chip antippt, also diesen programmierten Chip, dann werden spezielle Funktionen ausgelöst in den Handys, mit einer Software natürlich, ja. Und beispielsweise, also es ist wirklich faszinierend, was man damit alles machen kann. Beispielsweise könnte man ein RFC-Tag an einem Bild, das auf so einem Schreibtisch steht, drauf machen, ja. Und statt dass man dann eben hier wählt, also in die Kontakte geht und wählt, dann hält man das einfach an das Bild, zack, und schon wählt das Handy die Nummer von dem Menschen, der auf das Bild, auf dem Bild ist. Wunderbar. Oder beispielsweise im Auto macht man sich so einen RFID-Chip hin, ja, und stellt zum Beispiel ein mit der Funktion, dass man das Navi starten soll, die Bildschirmhelligkeit auf Maximum und Lautstärke auch auf Maximum. Und da braucht man nur noch ins Auto zu gehen, tippt auf diesen RFID-Chip drauf und dann wird alles gestartet und man kann das Ziel eingeben und los geht's. Ja. Oder aber auch zum Beispiel, man macht einen Tag ins Auto, wo ein bestimmter Text schickt, zum Beispiel kann momentan mich nicht melden, ja, bin beim Autofahren. So, zack. Wenn es dann irgendwie piept und ich weiß nicht, ob das legal ist, dann kann man einfach das Handy, zack, an dieses RFID halten und dann wird dieser Text gesendet, ohne dass man noch irgendetwas machen muss, ohne dass man überhaupt das Handy anschalten muss. Ja, das geht dann ganz automatisch. Oder, ihr merkt schon, es gibt so viele Möglichkeiten. Oder man macht zum Beispiel sowas daheim auf dem Tisch. Zum Beispiel, man kommt rein, ja, in die Diele, steht eine Kommode, dort legt man das Handy ab, ja, auf diesen RFID-Tag und dann schaltet sich das zum Beispiel stumm oder eben laut, je nachdem, wie man das haben möchte. Schaltet Wi-Fi ein, ja, GPS aus. Verringert die Licht, die Beleuchtung etwas, weil ja innen drin braucht man ja nicht volle Helligkeit, ja, und so weiter und so weiter. Das alles kann man machen. Das heißt, man kommt rein, legt das Handy auf den RFID-Chip drauf und zack, alles wunderbar. Ja. Man nimmt das Handy weg und es wird wieder alles eingestellt, als ob man jetzt aus dem Haus geht. Das ist faszinierend, das ist fantastisch, ja, fantastisch. Und dieses wird jetzt tatsächlich von Samsung gemacht. Ich kann nur hoffen, dass das nicht nur mit Samsung kompatibel ist. Die Software soll angeblich auch auf anderen NFC-Geräten laufen. Und ich werde mir auf jeden Fall, sobald es hier bei uns möglich ist, so ein Pack bestellen. Die werden, Moment, ich schaue gerade mal. Ich gehe mal in den, klicke mich mal durch den Shop hier. Das ist ein Paket, das kostet $14.99, das sind 5 von diesen Tags drauf, also beispielsweise schon für daheim, für das Auto, ja, und was weiß ich, was man da noch alles hier dann antacken kann, ja, und dann kann man das eben programmieren, so wie man das gerne hätte, was also die Funktion, was eben ausgelöst werden soll. Und damit geht das. Übrigens, diese Tags, die sind bis zu 100.000 Mal neu programmierbar. Also das heißt, es ist nicht nur einmal, muss man das festlegen, dann ist der Tag verbraucht oder so. Oder man kann nur noch diese Funktion damit machen. Nein, das geht immer. Ja? Also richtig schön. Übrigens, es ist sogar möglich, Foursquare einzuchecken. Also bitte, liebe Businessbetreiber, liebe Geschäftsleute, macht doch irgendwo an eurem an eurer Kasse oder irgendwie so ein Tag hin, ja, und dann braucht man nur noch das Handy drauf zu halten, schon ist man eingecheckt. Das ist doch so viel schöner, ja. Und dann kriege ich einen kostenlosen Kaffee, weil ich dort Mayor bin, ja. Minimum. Ja, also Twittern ist möglich, Facebook-Status verändern, ja, ein Anruf mal, alles möglich. Man kann sehr, sehr viele Aktionen aufrufen. Auch eine Google-Talk-Konversation kann man starten, ja, Einstellungen ändern. Sogar eine automatische Konfiguration von einem Wi-Fi-Netzwerk könnte man machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel in Restaurants oder so anbieten, dass man einfach das Handy nur auf diesen Tag kurz halten muss und dann ist das Wi-Fi konfiguriert zum Benutzen im Geschäft. Also sehr, sehr schön. Das ist nicht nur für Privatleute interessant, aber gerade für Privatleute bietet das einiges und ich bin richtig euphorisch, ihr merkt es schon, ja, was man damit alles machen kann. Und ja, wie gesagt, ich werde mir das auf jeden Fall so ein Paket bestellen. Und sofern das eben aus Deutschland abrufbar ist oder zu bestellen ist, und dann ja, werde ich euch da auch genaueres dann darüber erzählen, wie das funktioniert. Gut, dann haben wir noch ICS gewinnt einen Designpreis. Ich glaube, da brauche ich nicht lange drum herum zu reden. Nur so viel, ich habe ja schon immer gesagt, also Ice Cream Sandwich ist der Standard für die Oberflächen und es ist einfach faszinierend, es ist die beste Oberfläche, die es gibt, nicht nur auf Android, für mobile Geräte eben. Und das sieht jetzt auch die Parsons UX Awards 2012 so. Da gab es nämlich den Goldpreis für Ice Cream Sandwich, für die Oberfläche. Und in dem Zug habe ich dann auch noch später für was für die App der Woche. Ja, aber bis dahin erstmal noch Hoffnung auf ein neues G-Talk. Die ist wahrscheinlich dahin. Ich habe ja vorletzte Woche was, glaube ich, schon berichtet. Oder was? Letzte Woche? Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich darüber berichtet, wie Mibo gekauft wurde von Google. Und die Leute, die sind tatsächlich auf in den Google Plus Entwicklerstab übernommen worden. Und da habe ich natürlich gehofft, dass G-Talk, nicht dass es schlecht ist, aber dass eben G-Talk für die normale Benutzer etwas einfacher gemacht wird und eben auch integriert wird. Das heißt, dass alles diese ganzen Messaging-Dienste, die Google mittlerweile anbietet, zum Beispiel der Google Messenger, dann Google Talk, Google Voice, ja, und so weiter, dass die eben alles, alle zusammengefasst werden in eine neue, klassische, geniale App, die vielleicht dann auch in einer späteren Version von Ice Cream, Android, Jelly Bean wird es nicht mehr reichen, aber vielleicht dann integriert ist. All diese Hoffnungen sind, naja, sagen wir mal, so gut wie zerschlagen, denn es wurde bekannt gegeben, dass alle Dienste bis auf die Toolbar eingestellt wird. Also der Mibo Messenger wird vom Markt genommen. Ab dem 11. Juli wird alles vom Markt genommen. Auch Sharing ist nicht mehr möglich dann. Mibo Mi wird ebenfalls abgeschaltet. Und auch die Mobile-Apps von Mibo für iPhone, Android und BlackBerry werden nicht mehr funktionieren. Die Chatlogs kann man sich herunterladen auf der Mibo-Seite noch bis zum 11. Juli. Dann wird alles abgeschaltet und das war's dann für Mibo. Und das deutet eben nicht darauf hin, dass Google hier eine Verbesserung des G-Talk plant damit. Es wird spekuliert, dass die an einer Toolbar-Erweiterung arbeiten. Das wäre wirklich sehr enttäuschend. Wir installierten heute noch eine Toolbar. Ich hoffe, dass vielleicht es doch noch eine Chance gibt, dass eben hier über Google Plus dann eine neue Talk-App, neue Messenger-App herauskommt, die vielleicht dann auch Google Talk ersetzt, weil die Tatsache, dass die Leute jetzt im Google Plus Team arbeiten, könnte ja auch bedeuten, dass der Messenger zum Beispiel prinzipiell, also von Grund auf nochmal überarbeitet wird und dieser Messenger dann komplett G-Talk ersetzt. Und das wäre dann zum Beispiel auch sicherlich ein Vorteil, weil es ist momentan sehr, sehr unübersichtlich bei den vielen Möglichkeiten, die man eben hat, über Google zu chatten. Und deswegen, ja, wird halt lieber es gibt ja viele Fans davon, aber so eine App wie WhatsApp benutzt, die einfach die ganzen Funktionen, die schon vorhanden sind, E-Mail, G-Talk, einfach nochmal bloß ein bisschen unsicherer umsetzt und die wird dann genutzt und das darf eigentlich nicht sein. Da muss Google kommen mit einer App, die eben genauso für die faulen Leute, wie ich eben auch gesagt habe, mit den E-Books kaufen am Anfang geeignet ist, dass man einfach das Ding installiert und dann klappt das und dann wird es auch stärker genutzt. So, und wer ein paar tausend Euro zu viel hat, der kann ein neues Lamborghini Telefon kaufen und ein Tablet. Also das Telefon selbst, das darf mal, bevor ich den Preis sage, sagen, was das alles drin hat. Android 2.3, 3,7 Zoll VGA Display, ein Qualcomm Prozessor, Geschwindigkeit unbekannt, wird aber nichts Besonderes sein, 5 Megapixel Kamera, VGA Front Facing Kamera, 4 GB sind eingebaut und 1400 mAh Akku, also ein Gerät von einem technischen Stand, sagen wir mal von 2011, kostet $2,750. Sitzt übrigens im Gehäuse eines Pocket-PC-Telefons. Das kann man direkt sehen. Und ja, sehr schön. Und wer auch ein Tablet möchte von gestern, aber mit dem Angeberstatus von heute, ja, der kann Android 2.3 Tablet bekommen. Ja, ein Tablet mit Android 2.3, wie genial. 9,7 Zoll. 1024x768 Bildpunkte Auflösung, 1,2 GHz Qualcomm Prozessor, 5 Megapixel Rear Kamera und Front Kamera ist gar nicht angegeben hier, na, dürfte dieselbe sein dann, und das Ganze für 2290 Euro Lamborghini L2800. Aber ich meine, wer kümmert sich denn da überhaupt um die Funktionen oder um das, was das Gerät leistet, da geht es doch nur darum, dass da Lamborghini draufsteht, passend vielleicht zum Auto. Aber warum nicht? Warum nicht die Snobs? Die sollen nicht nur bei Apfel bedient werden, sondern die können sich auch ein Android-Gerät jetzt leisten und dem Nachbar zeigen, wie viel Kohle sie doch haben und wie arm derjenige doch ist, ja, dass er sowas nicht hat, ja. Die armen Lamer, die sich das nicht leisten können, das tut mir so leid, ja. Meine Güte, Mensch, ja. Ach, müssten wir die gerade erlösen von ihrer Qual. Ja. Meine Güte. Snobismus auf Androids. Lamborghini macht es möglich. Ein Nachtrag im Community-Bereich, weil Community-Zuschriften gab es nicht, außer allgemein, euch hat die Sendung letztens mit Mo und der kurzen Ansprache von Markus sehr gefallen, offenbar. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Ich fand es auch sehr, sehr schön und erfrischend mal wieder. Ein Nachtrag gibt's noch. Der Mo hat in der Jubiläumssendung hier den Anstoß gegeben wegen Talker-Apps, dass da die Entwickler doch mal was machen sollten. Und es kam eine Nachricht von, habe ich wieder die Mails nicht aufgerufen gehabt hier. Wo ist sie denn? Hier von, Moment, Hyraxos. Von Hyraxos. Der hat geschrieben, oder hat mir einen Link geschickt für Talker-Apps, ja. Es kommt nur darauf an, wie man sucht. Und mit diesem Suchlink, den ich ja auch reingeschrieben habe, da findet ihr eine große Anzahl von sogenannten Talker-Apps, die eben quasi das Gerät sprechen lassen, indem ihr verschiedene Symbole auf dem Bildschirm anklickt und damit kann man dann eben schon richtig was anfangen für die Leute, die das benötigen. Und wie aufwendig die sind, kann ich jetzt noch nicht sagen. Der Mo hat aber schon mal drüber geguckt und hat gesagt, das ist genau das, was er gemeint hat. Und also toll, vielen Dank für Raxos für deinen Link. Und schön, dass hier offenbar die Entwickler doch nicht so geschlafen haben, wie ich ursprünglich gedacht habe. Dann App der Woche. Ich habe es vorhin schon angesprochen. ICS gewinnt den Designpreis. Und was gibt es da Besseres, als wenn man noch kein Ice Cream Sandwich hat, also ab 2.2 aufwärts, Android 2.2 aufwärts, den Holo Launcher zu installieren. Das ist nämlich ein wirklich genialer Launcher, der einfach ICS komplett emuliert, was heißt emuliert, eben als Launcher anzeigt. Ich habe den auf meinem armen Samsung Galaxy Tab, das noch 2.3.6 hat, installiert und ach, so genial. Es ist wirklich von der Oberfläche her zumindest mal, als ob ich Ice Cream Sandwich drauf hätte. Und das ist so viel besser. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin begeistert von diesem Launcher. Der ist schnell. Er ist sogar noch etwas besser zu anzupassen als der Original-Launcher. Ich habe natürlich hier alles auf den Original werden gelassen, weil ich finde da nichts verbesserungswürdig bei Ice Cream Sandwich. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, was da geboten wird. Es gibt Zusatzfunktionen. Die Widgets funktionieren größtenteils auf diesem Launcher. Das ist ja immer schwierig bei diesen Launchern. Und man kann unten das Dock anders noch konfigurieren. Das habe ich ein bisschen geändert, weil normalerweise bei Ice Cream Sandwich hat man eben in dem Dock unten vier Icons plus eben den Button für in die Programmauswahl reinzukommen, reinzukommen in das App-Menü. Und bei einem 7-Zoll-Tablet wäre das natürlich vergeudeter Platz, hier unten nur vier Icons zu haben. Und da habe ich es kurz an so gemacht, dass sechs Icons sind plus eben dem Button für in das App-Menü zu bekommen. Also sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Für die Leute, die eben noch kein Ice Cream Sandwich haben. Für die Leute, die Ice Cream Sandwich drauf haben, aber gegeißelt werden durch eine komische Oberfläche, ja, und die endlich loswerden wollen und das richtige Ice Cream Sandwich, das einen Designpreis gewonnen hat. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Der kann den Nova Launcher benutzen. Der funktioniert erst ab Ice Cream Sandwich und ist genau für diese Leute gedacht, die endlich diesen die Crapware loswerden wollen, beziehungsweise die diese Oberflächen, die aufgepassten. Auch das hier ist nochmal ganz, ganz stark konfigurierbar. Also man kann durchaus noch zusätzlich bessere Effekte etc. reinbauen, die im Original Ice Cream Sandwich auch nicht vorhanden sind. Aber man kann, das ist der Hauptgrund für diese App, das Original Ice Cream Sandwich anzeigen lassen sozusagen. Und damit verschwindet quasi die aufgesetzte Oberfläche im Hintergrund. Leider ist sie natürlich immer noch vorhanden im Handy und bei einigen Oberflächen verbraucht die halt eben trotzdem noch Speicher, aber keine Rechenleistung mehr bei den allermeisten Versionen. Nur eben, wie gesagt, Speicher wird verbraten. Vielleicht kann man sich dann mit dem Taskkiller behelfen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und eben den die Originaloberfläche zum Beispiel von HTC Sense abschießen per Taskkiller dauerhaft. Und weil die braucht man nämlich nicht mehr, der Nova Launcher ersetzt das dann eben mit der Original ICS Oberfläche. Sehr, sehr toll gemacht. Und ja, damit, ihr glaubt es kaum, bin ich schon am Ende diese Woche vom Antcast. Und es ist schon seit längerer Zeit das erste Mal wieder, dass unter einer Stunde ist, aber das haben wir uns doch verdient, oder? Kurz und knapp mal, es muss sein. Deswegen, wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen habt, schreibt mir unter Google Plus, Antcast oder auf oder per Mail an cast@thenetcasts.com. Und dort findet ihr auch alle Links und Informationen, nämlich auf ancast.thenetcasts.com, immer auf die Mehrzahl achten, Netcasts. Und ich freue mich immer auf Kommentare und wenn ihr Artikel habt, eigene Aufnahmen, nur her damit. Ich baue die auf jeden Fall in die Sendung ein. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Antennen steif und tschüss!